Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Listen to Wissen. Mein Name ist Isabel Rogge und ich freue mich, dass ihr wieder bereit seid für die Forschung junger WissenschaftlerInnen. In der heutigen Folge darf ich mit dem Biophysiker Dr. Christian Siegel sprechen. Im Gespräch erzählt er mir, wie er während seiner Doktorarbeit an der TU München eher zufällig darauf kam, eine Virenfalle als antivirales Therapeutikum zu entwickeln und wie er daraus schließlich sogar ein Unternehmen gegründet hat. Ich möchte wissen, was verbirgt sich hinter dem Begriff DNA-Origami? Wie gelangt seine Virenfalle in den Körper und wie fängt sie schließlich Viren ein, um diese zu neutralisieren? Antworten auf diese Fragen hört ihr jetzt. Viel Spaß! Ich darf Dr. Christian Siegel begrüßen. Hallo.
Hallo, freut mich sehr.
Ja, Christian, ich freue mich auch, dass du Zeit für mich hast. Wir dürfen heute sprechen, weil du den zweiten Preis Natur- und Technikwissenschaften 2023 beim Deutschen Studienpreis gewonnen hast. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu nochmal.
Vielen Dank.
Und dann will ich schon einmal den Beitragstitel nennen, den wir dann im Weiteren noch genauer besprechen und erörtern. Deine Einreichung hieß Die Virenfalle, ein generisches antivirales Therapeutikum.
Genau.
So ohne Untertitel fand ich das irgendwie interessant. Da könnte man auch denken, so die Virenfalle ist irgendwie der neue Psychothriller von Sebastian Fitzek oder so.
Ja, also die Viren passen ja ganz gut zu so einem Thema, aber wir versuchen eben was dagegen zu machen, dass es zu keinem Thriller mehr kommt, sondern ja, wir ein Mittel haben, um das zu verhindern.
Mhm. Du bist kein Schriftsteller, du bist Physiker und genauer gesagt Biophysiker. Und du hast nicht nur eine Dissertation über eine Virenfalle geschrieben, sondern sie auch selbst entwickelt. Und du hast weiter noch aus deiner Forschung 2021 ein Unternehmen gegründet, das heißt CapsiTech. Du bist also Forscher und Gründer. Und wie sich das Ganze so entwickelt hat und wie man dann auch beides unter einen Hut bekommt, darüber wollen wir heute auf jeden Fall mehr erfahren. Daher lass uns gern mal so an den Anfang deiner akademischen Karriere springen. Ich komme ja nicht aus einer akademischen Familie, deswegen ist für mich immer erstmal so interessant, kommst du aus einer akademischen Familie und war Studieren irgendwie schon immer so vorprogrammiert oder wie kam das bei dir?
Also ich komme tatsächlich aus einer akademischen Familie. Ich würde aber nicht sagen, dass Studieren vorprogrammiert war, aber ja, zum Ende von meiner Schulzeit, ja, war das relativ schon schnell klar für mich, dass ich eigentlich gern studieren möchte.
Und du hast dann an der Technischen Universität München studiert und promoviert ja auch? Wann war für dich klar, ich möchte Physiker werden und dann noch spezieller Biophysiker?
Also während der Schulzeit hat mir Mathematik schon immer viel Spaß gemacht, auch Physik. Aber ich fand dann am Physikstudium besonders interessant, dass man eben mit Mathematik natürliche Phänomene beschreiben und erklären oder auch vorhersagen kann und eben die Mathematik auch irgendwie anwenden kann. Deswegen war das der Grund, dass ich mich dann für ein Physikstudium entschieden habe, was ich auch wieder so machen würde. Also ich bin da sehr, sehr zufrieden und glücklich gewesen mit meinem Studium. Und während dem Studium habe ich mich dann in die Biophysik spezialisiert, weil da hatte ich irgendwie das Gefühl, dass es noch ganz viele Dinge gibt, die mathematisch eben nicht gut verstanden sind. Und deswegen hatte ich da das Gefühl, dass es da sehr viel Spielraum gibt, wo man sich noch einbringen kann und entfalten kann.
Du hast offenbar so ein intrinsisches Bedürfnis, Neues zu entwickeln, nicht nur Dinge zu wiederholen und ja so im Kleinen zu optimieren. Das sieht man ganz gut daran, dass du schließlich einfach einen neuen Ansatz zur Bekämpfung von Viren entwickelt hast. Das kann man schon so sagen, oder?
Ja, genau. Wobei, das hatte ich jetzt noch nicht auf dem Schirm, wo ich angefangen habe, Richtung Biophysik zu gehen. Oder auch selbst beim Anfang von meiner Doktorarbeit war das Ziel noch nicht. Wir entwickeln jetzt eine Plattform gegen Viren, aber das ist dann so entstanden im Laufe der Promotion.
Ja, diese Virenfalle, ich glaube, ich muss es für mich und die Hörenden immer so ein bisschen erklären, damit wir da alle mitkommen, auch wenn wir nicht Biophysiker sind. Da geht es darum, dass sie Krankheitserreger im Körper fängt und unschädlich macht und dass Viren und die damit verbundenen Krankheiten uns als Gesellschaft ja ganz schön so im Griff haben können. Das haben die meisten von uns ja erst so in den vergangenen Jahren wirklich gelernt bei der Corona- oder Covid-19-Pandemie. Du forschst aber dann, wie du auch gerade schon so erwähnt hast, wie du so zufällig vielleicht dahin gekommen bist, tatsächlich schon länger an antiviralen Konzepten oder ja, so generell diesem in Richtung dieses Forschungsthema. Kannst du mal erklären, wie du überhaupt dazu gekommen bist?
Ja, gerne. Also für meine Doktorarbeit habe ich eine Forschungsgruppe gesucht, die interessant ist. Und da bin ich auf die Forschungsgruppe vom Herrn Professor Dietz gekommen, der an DNA-Origami, das ist eine DNA-Nanotechnologie-Methode, forscht, die es erlaubt, komplett neuartige Nanostrukturen zu bauen. Und zwar aus DNA. Also normalerweise ist ja DNA ein Informationsspeicher bei uns in den Zellen, bei uns im Körper, wo irgendwelche Gene gespeichert sind. Aber in der DNA-Nanotechnologie oder DNA-Origami-Methode wird DNA wirklich als Baustoff benutzt. Also nicht als Informationsspeicher, sondern als Baustoff. Und das fand ich sehr faszinierend, dass man damit die Möglichkeit hat, komplett neue nanometergroße Strukturen zu bauen. Und während meiner Doktorarbeit hat sich das dann in die Richtung entwickelt, dass wir Nanostrukturen bauen, die Viren einfangen können, nämlich die Virenfalle. Also so ein Virus ist ja ein relativ faszinierendes Konstrukt. Oft sind es irgendwelche runden Partikel, also das Coronavirus hat wahrscheinlich jeder im Kopf. Das besteht aus mehreren Proteinen, die so eine Art Hülle bilden und da die virale DNA einschließen. Und diese Hülle ist tatsächlich, ich finde es sehr faszinierend, dass sich solche Hüllen bilden und auch immer eine sehr ähnliche Form bei vielen Viren haben. Und das wollten wir besser verstehen, indem wir das durch künstliche Moleküle nachbauen. Und ja, genau.
Wir müssen über diesen Begriff DNA-Origami nochmal weiter sprechen. Du hast auch, glaube ich, in deiner Vita diese sehr schön klingende Berufsbezeichnung DNA-Origami-Designer und Forscher. Das warst du 2018 bis 2020 offiziell. In meinem Kopf entstehen da sofort so zwei Bilder. Zum einen eben, wie man sich DNA vorstellt, dieses Bild dieser Doppelhelix, so eine spiralförmige Leiter oder so eine Wendeltreppe vielleicht, wenn man kein Bild davon hat. Und zum anderen denke ich dann natürlich sofort an diese gefalteten Papierblättchen in Tierform, sowas wie ein Schwan oder so. Wie kommt das in der Biophysik zusammen? Also ist der Titel wirklich so davon abgeleitet wahrscheinlich, ne?
Genau, die Korrelation ist durchaus beabsichtigt. Stimmt zum Teil, aber also der Grund ist, wir falten DNA in Nanostrukturen. Zum Beispiel einen Schwan könnte man auch, einen Nanometer großen Schwan könnte man falten. Nur, dass wir eben kein Papier benutzen, sondern die DNA. Mhm. Genau, aber du hast vollkommen recht, so eine DNA, wenn man da zwei komplementäre Stränge hat, formen die eine Doppelhelix. Und das ist für so ein Molekül ein relativ steifer Zylinder eigentlich. Und wenn man jetzt mehrere von solchen Doppelhelices nimmt und die einfach aneinander klebt, in Anführungszeichen, dann kann man damit dreidimensionale Strukturen bauen. Mhm. Genau, also das Problem, wenn man auf der Nanometerskala irgendwas bauen will, eine Maschine, irgendwas, was Nanometer groß ist, kann man das eben nicht machen wie zum Beispiel bei einem Auto, wo man einzelne Teile hat, die man per Hand oder per Roboter zusammenbauen kann. Auf der Nanometer-Ebene, da müssen sich die Moleküle selber formen, selber finden, also selber assemblieren. Und das erlaubt eben genau die DNA-Origami-Technologie, dass man mit der Sequenz von der DNA, die man da benutzt, die Form von der Nanometerstruktur definieren und designen kann.
Die meisten von uns hantieren ja jetzt täglich eher so mit Kilometer oder Metern oder vielleicht Zentimetern. Nano ist richtig klein, aber wie klein ist das nochmal genau?
Also Nano ist 10 hoch minus 9, das heißt, es ist ein Nanometer ist ein Milliardstel Meter.
Okay, das heißt, es ist kleiner als ein Staubkorn auf meinem Finger?
Deutlich kleiner, ja. So ein Staubkorn, wie groß ist ein Staubkorn? Weniger als ein paar Millimeter, aber dann ist ein Nanometer nochmal eine Million mal kleiner.
Okay, und womit seht ihr dann die Strukturen? Ihr habt dann Mikroskoptechnologien?
Ja, genau. Also was man nicht mehr benutzen kann, sind Lichtmikroskope. Das funktioniert nicht mehr. Aber es gibt Elektronenmikroskope, wo man sich genau solche Strukturen dann anschauen kann auf der Nanometer-Ebene.
Ja, irre. Das ist erstmal kaum vorstellbar, wenn man da nicht tagtäglich mit hantiert und eure Instrumente nicht so kennt. Ich würde gerne nochmal auf den Begriff Nanoschale kommen. Auf der Seite der Körperstiftung konnte man so ein kleines Animationsvideo anschauen. Das ist ja die Virenfalle, denke ich mal, die man da so sehen kann. Deswegen erkläre ich es mal so ein bisschen für die Hörenden. Man sieht im Grunde, ich sage jetzt mal ein Virus, also sowas Kugelartiges, wie du das gerade schon erwähnt hattest, wie Viren zum Beispiel aussehen können. Vielleicht kann man sich das Virus-Emoji vorstellen. Und drumherum ist so wie so zwei kleine Pyramidengeflechte, sag ich mal, die dieses Virus irgendwie so umklammern oder gefangen halten, umschließen. Und da wir auch über dieses Wort Origami gesprochen haben, ich fand irgendwie ganz interessant, dass das so ein bisschen aussieht wie, vielleicht kennst du noch dieses Himmel- und Hölle-Papierfaltspiel, was es bei Kindern gab. Sah so ein bisschen so aus, als wären zwei davon genau um das Virus. Und ja, in meinem Kopf macht das jetzt total Sinn, was ich euch erzähle. Deswegen, falls ihr das auch euch einfach mal anschauen wollt, man kann einfach Körberstiftung oder Deutscher Studienpreis und Christian Siegel googeln und dann kann man sich diese Animation einfach mal ansehen, wie das eigentlich aussieht.
Vielleicht kann ich dir dazu sagen, weil wir gerade über Elektronenmikroskope gesprochen haben, es ist schon eine Animation, aber es ist kein Modell, sondern es sind tatsächlich echte Daten, die wir mithilfe von der Elektronenmikroskopie rekonstruiert haben. Also das sieht tatsächlich eine Million, eine Milliarde mal kleiner genauso aus.
Ach cool. Und das Virus war blau eingefärbt und der Rest war weiß drumherum.
Das haben wir dann nachträglich gemacht, ja, genau.
Okay. Ich frage meine Instagram-Community auch gerne immer vorher, ob sie Fragen zu irgendeinem Thema haben, was ich dann so in Interviews bearbeite. Und bei dir war das wirklich so, wie funktioniert das? Ist das ein Apparat, diese Virenfalle? Wie kommt das in den Körper? Das sind ja auch so Fragen, die ich mir gestellt habe, weil getestet habt ihr das Ganze ja sicherlich eher so in Reagenzgläsern, aber irgendwann muss diese Virenfalle ja in jetzt zum Beispiel meinen Körper. Mhm. Und da frage ich mich natürlich, wie kommt die dahin? Ist das dann eine Tablettenform oder ein Nasenspray oder wie geschieht sowas dann?
Ja, ich fange vielleicht mal so an. Also wie funktioniert das Ganze? Viren können sich ja selber nicht vermehren, sondern die müssen immer irgendeine Zelle infizieren, wo sie dann den Mechanismus in der Zelle ausnutzen, um neue Virenpartikel zu produzieren, die dann die Zelle wieder verlassen und wieder die nächste Zelle infizieren. Und was wir jetzt mit der Virenfalle machen, ist, dass wir genau diesen Schritt von der Infektion von der Zelle verhindern. Also wir schließen Viren in diesen Nanoschalen ein und verhindern dadurch dann, dass Viren an eine Zelle binden können oder eine Zelle infizieren können. Und weil das so universell für fast alle Viren eigentlich notwendig ist, dass sie an diese Zellen binden und Zellen infizieren, können wir damit eben eine ganze Palette an Viren neutralisieren. Wie findet jetzt so eine Virenfalle einen Virus? Also die Viren sind ja im Körper und verteilen sich da durch Diffusion oder durch den Blutkreislauf. Und wir geben die Virenfalle dann mit dazu. Und durch Diffusion treffen sich Virenfalle und Virus. Und wenn der dann mal eingeschlossen ist, dann kommt der auch nicht mehr raus. Und wie man das jetzt verabreicht, da forschen wir auch gerade dran. Es hängt natürlich auch ein bisschen von der Indikation ab, auf welches Virus man genau abzielt. Aber eine Möglichkeit ist, dass man sich das zum Beispiel spritzt. Also dass wir die Schalen produzieren und dann die fertigen Schalen in den Körper gegeben werden, um die Viren zu fangen. Eine andere Möglichkeit ist noch über die Nase, wenn man zum Beispiel dran denkt, dass viele Viren, Influenza, das Coronavirus alle auch über die Nase übertragen werden.
Also ungefähr so, wie auch so ein Virus reinkommt, kann dann auch die Virenfalle reingelangen.
Ja, genau, ziemlich genauso.
Darf ich noch mal einmal zum Verständnis fragen, was passiert beim Diffundieren? Ich weiß noch aus Biologie, dass das irgendwo Thema war, aber ich weiß nicht mehr genau, was da passiert.
Ja, also so ein Virus versucht ja auch nicht gezielt, jetzt irgendeine Zelle zu finden, sondern der schwimmt halt, wenn man so will, im Körper rum. Und wenn er zufällig eine Zelle findet, dann infiziert er die Zelle. Und genauso kann er halt statt einer Zelle auch die Virenfalle finden.
Okay.
Das Ganze ist beschrieben durch Diffusion im Prinzip.
Also wie wenn im Meer oder im Pool irgendwie so lauter Sachen rumschwimmen und die treffen sich einfach auf natürlichem Wege irgendwie.
Genau.
Was ist an eurer Virenfalle oder an deiner Virenfalle dann anders als an bisherigen antiviralen Therapeutikern, sagt man das so?
Ja, also viele antivirale Therapeutika, die zielen auf Prozesse in Zellen ab. Also das haben wir ja vorhin schon kurz besprochen, dass die Viren infizieren die Zellen und produzieren in den Zellen neue Viruspartikel. Und da gibt es natürlich verschiedene Prozesse innerhalb der Zelle, wo man eingreifen kann, um das zu verhindern. Das Problem ist dann nur oft, dass diese Prozesse nicht nur für die Virenproduktion gebraucht werden, sondern auch für lebensnotwendige Prozesse in der Zelle. Deswegen ist es nicht so einfach, dann nur auf die Viren abzuzielen und die anderen Prozesse nicht zu beeinflussen. Deswegen haben die dann oft relativ starke Nebenwirkungen. Unser Ansatz ist jetzt, dass wir das alles außerhalb der Zelle machen und da die Viren einfangen. Da gibt es auch ein paar Therapeutika, die einen ähnlichen Ansatz haben, zum Beispiel Antikörper. Also das eigene Immunsystem von einem Körper produziert ja, wenn es von einem Virus infiziert wird, Antikörper, die an diesen Virus binden. Und da gibt es Antikörper, die machen tatsächlich auch genau das, dass sie verhindern, dass Viren an eine Zelle binden können. Was ist jetzt neu an der Virenfalle? Die Virenfalle, das sind relativ große Konstrukte. Also die sind ja groß genug, dass da ein Virus komplett in so eine Schale reinpasst. Und das ist tatsächlich gar nicht so einfach, so groß in Anführungszeichen, aber auf einer molekularen Ebene so große Schalen zu bauen. Und das ist die Herausforderung, die wir eben während meiner Doktorarbeit oder jetzt auch in der Firma gemeistert haben.
Mhm.
Und indem man solche Schalen benutzt, das bietet einige Vorteile, die man nicht hätte, wenn man zum Beispiel nur einen einzelnen Antikörper oder ein einzelnes Molekül hätte.
Okay. Es gibt von Isaac Newton, ist ja quasi ein Kollege von dir, Physiker, Mathematiker, Astronom, der hat mal diesen berühmten Satz geschrieben, hat er den, glaube ich, in einem Briefwechsel. If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants. Also wenn ich weitersehen konnte, dann weil ich auf den Schultern von Riesen stand. Auf welchen Schultern würdest du sagen, stehst du?
Also dieses ganze DNA-Origami-Feld, da gab es natürlich schon einiges an Vorarbeit, bevor ich jetzt angefangen habe, in dem Feld zu arbeiten. Also das 2006 gab es da eine Publikation, die so die Grundlage von dem DNA-Origami-Feld bietet. Und da gab es natürlich dann viel, viel Forschung. Wie am Anfang waren es zum Beispiel nur zweidimensionale DNA-Origami-Strukturen. Also da konnte man gar nichts Dreidimensionales bauen. Es hat auch extrem lange gedauert, um solche Strukturen zu bauen. Und die Ausbeute war dann noch unglaublich schlecht. Also ich habe ja vorhin schon kurz beschrieben, dass man die Form von dieser Nanostruktur in der Sequenz von der DNA definiert und designt. Das ist aber tatsächlich gar nicht so einfach. Also das, wenn man das nicht gut macht, in Anführungszeichen, dann kommen am Ende vielleicht nur 5% oder 10% von den Zielstrukturen raus und die ganze andere DNA macht irgendwas ganz anderes. Und das wurde auch in den letzten 10, 15 Jahren so optimiert, dass die Ausbeuten über 90% sind, also dass wirklich immer diese Zielstruktur rauskommt. Also da gibt es einiges an Vorarbeit in dem Feld.
Das ist ja überhaupt verrückt, wenn man sich vorstellt, ich meine, du sagst natürlich, es sind künstliche DNA-Strukturen. Das ist jetzt nicht meine DNA, mit der ihr dann irgendwie hantieren würdet, sondern ihr baut die künstlich, oder?
Genau, also die Sequenz von der DNA, die wir da benutzen, die können wir im Prinzip frei wählen. Also das kann eine ganz zufällige Sequenz sein, wo eben jetzt keine Informationen gespeichert sind. Also deine DNA hat ja bestimmte Gene, ja, damit dein Körper funktioniert. Und wir können wirklich ganz zufällige Sequenzen nehmen. Das ist total egal, was für eine Sequenz das ist.
Du hast dann 2021 dein Unternehmen Capsitec gegründet, ne? Und der Name hat ja auch eine Bedeutung. Kannst du das ein bisschen erklären?
Capsitec kommt von Capsid Technologies. Und Capsid ist im Prinzip eine Virenhülle, also die Hülle von Viren, besteht aus verschiedenen Proteinen und auch manchmal andere Sachen und die nennt man Capsid. Und weil wir eben solche Hüllen nachbauen und dann auch benutzen für unsere Anwendungen, haben wir uns Capsid Technologies genannt. Also wenn man so will, sind die Virenfalle sind Nachbauten von Capsiden. Daher kommt der Name.
Mhm. Die Virenfalle beruht jetzt auf deiner Forschung, aber ihr arbeitet natürlich auch im Team und du hast ja mittlerweile sicher auch einige Mitarbeitende. Wie ist das so, wenn man dann auf einmal so aus der eigenen Forschung erkennt, ich habe da was, das ist schon was Spezielles und damit kann ich ein Unternehmen gründen. Wie war das für dich?
Ja, das war natürlich super schön. Also ich muss gestehen, am Anfang von meiner Doktorarbeit hatte ich das jetzt nicht unbedingt als Ziel, dass ich da unbedingt was entwickeln will, was ich in einem Unternehmen dann weiterführen kann. Ich wollte natürlich schon was machen, was irgendwie Nutzen hat. Also nur Grundlagenforschung war mir nicht genug. Ich wollte schon irgendwie auch an was forschen, was dann potenziell eine Anwendung hat. Aber dass es dann doch so schnell ging, in Anführungszeichen, dass wir dann vor 2 Jahren jetzt die Firma gegründet haben, hat mich natürlich sehr, sehr gefreut. Und ja, du hast vollkommen recht. Also ich bin da jetzt nicht mehr alleine. Also wir sind inzwischen um die 20 Leute mit ganz vielen verschiedenen Expertisen. Ich als Physiker kannte mich jetzt während meinem Studium mit Viren noch nicht so gut aus. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen besser geworden, aber es gibt natürlich Virologen, Immunologen, die sich da deutlich besser auskennen. Und ja, für ganz viele verschiedene Arbeitspakete haben wir da jetzt Expertise an Bord, die unbedingt notwendig ist.
Wie würdest du denn deine Rolle so als Biophysiker dann oder jetzt ja auch Unternehmer, aber so beschreiben? Also was ist so deine Arbeit dann tagtäglich?
Also am Anfang war das natürlich noch sehr auf die Expertise, die ich in dem DNA-Origami-Feld mir während meiner Doktorarbeit aufgebaut habe. Also wie baut man solche Schalen, wie fabriziert man die? Nach der Gründung von der Firma ist es dann schnell auch in viel administratives, betriebswirtschaftliches von der Firma gegangen. Aber ich versuche da schon noch auch viel Fokus auf die Entwicklung von unserer Plattform zu legen.
Mhm. Ab wann war das Thema Gründung präsent in deiner wissenschaftlichen Karriere?
Also angefangen hat es wahrscheinlich, wo wir das erste Mal die Viren gefangen haben. Also am Anfang von meiner Arbeit war ja, wie gesagt, das Ziel noch nicht, dass wir jetzt Viren einfangen wollen, sondern wir wollten eigentlich erstmal verstehen, können wir solche Schalen bauen. Also der Grund, warum wir die Idee hatten oder warum wir das Ziel hatten, solche Schalen zu bauen, war wirklich auch physikalisch zu verstehen, wie sich Moleküle zusammensetzen können und so riesengroße Viren zum Beispiel zu bauen. Also das sind teilweise Hunderte von bis zu Tausenden von Proteinen, die sich finden müssen und dann relativ große Virenpartikel bauen. Und das ist schon sehr faszinierend, wie das funktioniert. Und also das war eher eine wissenschaftliche Fragestellung tatsächlich. Wir hatten dann schon Ideen auch, wie wir das nutzen können für bestimmte Anwendungen. Aber dieses Virenfangen, das kam dann, wie gesagt, erst im Laufe der Doktorarbeit. Und das hat aber auf Anhieb funktioniert. Also wir hatten die Idee, unsere Schalen sehen so aus wie Viren, die sind ähnlich groß wie Viren. Was passiert denn, wenn wir da ein Virus einfangen? Und dann haben wir das ausprobiert und hat auf Anhieb funktioniert. Also die ersten Viren, die wir da gefangen haben, waren Hepatitis B-Viren. Und das hat eben gleich funktioniert. Und da habe ich mir dann schon gedacht, okay, das könnte wirklich was sein, was das Potenzial hat, wirklich zu einer Anwendung zu werden. Vielleicht muss ich dazu sagen, das war auch vor Corona. Also da waren Viren jetzt noch nicht so, hatte, glaube ich, noch nicht jeder auf dem Schirm. Die Pandemie ist dann so ein halbes, dreiviertel Jahr danach losgegangen. Mhm. Und das hat natürlich schon auch dem Ganzen dann nochmal mehr Schwung gegeben.
Du hast dann unfreiwillig den Zeitgeist getroffen eigentlich mit deiner Forschung.
Ja, so ein bisschen schon. Also es klingt wahrscheinlich doof, aber die Pandemie wird schon auch uns geholfen haben, dass wir jetzt die Firma gründen können. Also ich bin mir nicht sicher, ob Viren davor so in dem Bewusstsein von so vielen Menschen schon waren. Mhm. Waren davor aber auch schon ein Riesenproblem. Also das, ja, die Pandemie hat, glaube ich, nur geholfen, das nochmal ins Bewusstsein von allen zu rücken.
Ja, weil natürlich auch solche Viren dann vielleicht in anderen Ländern, wo wir gar nicht so hier so drauf schauen, natürlich viel mehr Relevanz haben, ne?
Genau, es gibt bestimmte Viren, die treten jetzt bei uns nicht so auf, aber eben in anderen Ländern schon. Aber auch bei uns gibt es durchaus Viren, die, also Influenza, es gibt es jedes Jahr und auch Influenza-Pandemien gab es jetzt in den letzten Jahrzehnten durchaus. Aber irgendwie, ja, ich persönlich hatte das auch nicht so auf dem Schirm wie jetzt nach der Pandemie wahrscheinlich.
Und kann ich mir das dann so vorstellen, dass ihr wirklich einfach an der TU München im Labor standet und das dann in Reagenzgläsern probiert habt, wie jetzt zum Beispiel diese, wie man Hepatitis B-Viren einfängt, stelle ich mir auch mega aufwendig vor, weil das natürlich auch mit Viren zu hantieren ja immer eine Gefahr darstellt, oder? Das muss ja mega gut abgeschottet sein, oder?
Ja, das waren abgeschwächte Hepatitis B-Partikel, also die waren jetzt nicht mehr groß infektiös. Das haben wir dann natürlich auch im Laufe der Forschung gemacht, aber so für so einen ersten Test haben wir da jetzt keine infektiösen Hepatitis B-Viren benutzt, sondern haben wir nur überprüft, können wir Viren eigentlich in den Schalen fangen, weil wir bei uns im Labor, wie du richtig sagst, jetzt nicht die Sicherheitsvorkehrungen hatten, um da mit hochinfektiösen, gefährlichen Viren zu arbeiten. Aber das machen wir jetzt inzwischen mit Partnern. Also es gibt genug Labore, wo das eben schon erlaubt ist. Da gibt es dann dementsprechende Sicherheitsvorkehrungen. Mhm. Da testen wir unsere Virenfallen.
Wissenschaft ist natürlich in vielen Situationen auch, oder die Anstellungen sind ja öfter mal auch prekär oder nicht so ganz sicher, aber trotzdem ein Unternehmen zu gründen, bedeutet ja nochmal ein anderes Risikobewusstsein. Darüber muss man dann ja wahrscheinlich auch sich ordentlich Gedanken machen, weil man das Ganze ja auch finanzieren muss.
Ja, schon. Also der Druck in Anführungszeichen im Vergleich zur Doktorarbeit ist natürlich schon gestiegen jetzt mit der Firmengründung, aber ist auch spannend. Also ich freue mich nach wie vor, dass aus dieser Forschung jetzt eben ein Unternehmen gewachsen ist und dass es eben nicht aufgehört hat mit einer Publikation, die man am Ende von seiner Doktorarbeit geschrieben hat, sondern dass jetzt wirklich versucht wird, da was zu entwickeln, was auch nach der Doktorarbeit noch einen Nutzen für uns hat.
Welche Herausforderungen würdest du so benennen jetzt als, ja, ihr seid ja ein Startup, kann man sagen?
Oh, das ist eine gute Frage und das ist die Frage, wo man anfängt. Also
wir haben Zeit.
Ich habe da natürlich schon einiges neu lernen müssen. Also im Physikstudium lernt man jetzt nicht so viel über wie baut man eine Firma auf, was ist da administrativ wichtig, was sind legale Sachen, die man auf dem Schirm haben muss. Also da gibt es ja eine Riesenliste an Herausforderungen. Ein großer Unterschied ist auch in der Akademie, also in der Wissenschaft, versucht man ja sehr viel zusammenzuarbeiten, auch mit anderen Forschungsgruppen und ist da sehr, sehr offen. Wenn man das versucht mit Firmen zu machen, die sind da natürlich sehr viel eingeschränkter in dem, was sie teilen und da ist es ja nicht mehr so freundschaftlich, sage ich jetzt mal.
Man ist auf einmal im Wettbewerb, ne, mit anderen Unternehmen, das muss man ja klar so sagen.
Ja, genau. Und dann geht es um Patente und wenn man jetzt eine neue Idee hat, wem gehört die dann und so weiter.
Also letztendlich steht da ja ein Medizinprodukt, kann man sagen, was ihr entwickelt.
Ja.
Was noch nicht marktreif ist. Das heißt, ihr arbeitet natürlich darauf hin, dass es dann die Marktreife erlangt. wie bekommt man das hin, jetzt das zu finanzieren, wenn man ja noch kein Produkt hat, was man verkauft? Also wie geht man da als Forschende vor?
Also du hast vollkommen recht, die Virenfalle verkaufen wir jetzt noch nicht, sondern entwickeln die noch in der Präklinik und brauchen dazu Geld, obwohl wir im Moment noch kein Geld einnehmen. Dementsprechend sind wir da auf Investitionen von verschiedenen Seiten abhängig. Und da hatten wir das Glück, dass wir bei einer Challenge gewonnen haben, dass wir da teilnehmen können von der Sprint. Das ist die Bundesagentur für Sprunginnovationen. Das ist eine Agentur, die gibt es auch tatsächlich noch nicht so lange, seit ein paar Jahren jetzt, die in Deutschland neue Technologien, bahnbrechende Technologien auf den Weg bringen will. Also gerade so diesen Übergang von Forschung, die vielleicht an der Uni passiert ist, zu es gibt wirklich ein Unternehmen, was kommerziell diese Technologie vertreibt. Und da sind wir Teilnehmer von einer Challenge, die es uns ermöglicht hat, die Firma aufzubauen. Also da sind wir finanziell unterstützt worden und die erlaubt uns jetzt eben, die Virenfalle in der Firma zu entwickeln und präklinisch zu testen.
Das heißt, man muss dann wirklich aufmerksam sein, wo kann ich vielleicht teilnehmen, wo kann ich vielleicht Gelder einfach klären, sag ich mal, für meine Forschung und für mein Produkt.
Genau, also ja. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, eben über den Staat, über den Bund gibt es verschiedene Programme. Oder die andere Möglichkeit sind natürlich private Investoren, die auch in solche Technologien investieren. Also denen ist dann schon bewusst, dass sie jetzt nicht in 2 Monate später schon irgendwie viel Einnahmen generieren, aber das ist halt die Hoffnung, dass es in ein paar Jahren dann ein Produkt sein kann, was dann wieder die Investitionen zurückgibt. Die Virenfalle wird noch ein paar Jahre dauern, bis wir da ein Produkt haben, was wir verkaufen. Uns ist aber durchaus bewusst, dass es gut wäre, wenn wir davor auch schon Einnahmen generieren. Deswegen haben wir jetzt vor einigen Monaten angefangen, eine Art Nebenzweig aufzubauen, was der Verkauf von DNA ist. Also wir bauen ja unsere Schalen aus DNA und haben dann eine Methode entwickelt, wo wir relativ große Mengen an Einzelstrang-DNA produzieren können für unsere eigene Forschung. Aber da sind wir nicht die Einzigen, die so lange und große Mengen von Einzelstrang-DNA brauchen. Deswegen verkaufen wir das als Produkt, um eben auch schon doch jetzt Einnahmen zu generieren.
Du hast vorhin einmal kurz gesagt, so ein paar Jahre wird es noch dauern. Habt ihr einen Zeitstrahl irgendwo auf einem Board, zu wann was passieren soll oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, in welchen Zielgeraden ihr dann so gerade interagiert und zu wann ihr dann fertiges Produkt haben wollt?
Also so eine Planung haben wir natürlich. Für so eine Medikamentenzulassung gibt es eigentlich relativ klar, in Anführungszeichen, vorgegebene Schritte, die man erreichen muss. Das geht mit der Präklinik los, wo man in Tierversuchen zeigen muss, dass die Virenfalle wirksam ist, dass sie sicher ist, dass sie keine Nebenwirkungen in den Tieren verursacht. Und man muss auch an der Produktion tatsächlich arbeiten. Also um so ein Medikament einem Menschen zu geben, da muss man sich ja sehr sicher sein, was ist denn in dem Medikament überhaupt drin. Dementsprechend gibt es da Richtlinien, wie man so ein Medikament produzieren muss, dass es eben immer gleich ist und man auch ganz genau weiß, was da drin ist. Und das sind so die 2 Hauptthemen, wo wir gerade dran arbeiten. Und wenn das dann irgendwann genehmigt ist und approved ist, dann kann man in klinische Studien gehen. Und da gibt es eine Phase 1 klinische Studie, Phase 2, Phase 3. Wenn die alle erfolgreich durchlaufen sind, dann kann ein Medikament zugelassen werden und ist dann auf dem Markt. Mhm. Das sind natürlich alles Schritte, die durchaus Zeit brauchen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir nächstes Jahr schon ein fertiges Produkt auf dem Markt haben werden.
Ihr seid dann auch ein bisschen abhängig von diesen Prozessen, wie lange die dauern und wann die so genehmigt werden, ne?
Ja, wobei in der Präklinik gibt es, wie gesagt, ein paar Dinge, die man zeigen muss. Aber umso schneller wir die zeigen können, umso schneller können wir auch in klinische Studien. Also da haben wir, glaube ich, schon einen Einfluss drauf, wie schnell wir da sind. Aber eine gewisse Vorgabe gibt es schon, dass man jetzt ein Medikament schwer. Man muss ja dazu sagen, die Virenfalle ist ein komplett neuartiges Medikament auch. Also so ein DNA-Origami-Medikament gibt es noch nicht. Was es durchaus auch spannend macht, so ein Medikament zu entwickeln, weil die Virenfalle nicht die einzige Anwendung von DNA-Origami ist, sondern da gibt es einige andere Ideen oder auch Applikationen, wo schon dran gearbeitet wird, die ein komplett anderes Ziel haben, aber eben auch aus einer DNA-Origami-Struktur gemacht werden. Das heißt, alles, was jetzt hier in der Präklinik und in der Produktion gelernt wird, kann möglicherweise auch für ganz viele andere Applikationen relevant werden.
Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem natürlich anstrengenden, aber auch wirklich total abwechslungsreichen und neuem Arbeitsalltag, weil man vielleicht mal das erste DNA-Origami Medikament dann auf den Markt bringt, was ja eigentlich verrückt ist. Was sind dann für dich jetzt so die Next Steps für dich? Also du hast gerade so ein bisschen erklärt, was ihr jetzt vorhabt. Das heißt, das ist auch das, was das Unternehmen so jetzt erstmal als große Ziele einfach hat?
Ja, genau. Also es sind in Bezug auf die Virenfalle eben die präklinische Testung von der Virenfalle. Also wir machen gerade viele Tierversuche, wo zum Beispiel Mäuse mit einem Virus infiziert werden und dann mit der Virenfalle behandelt werden. Und dann wird geschaut, werden die geheilt oder was für einen Effekt hat es. Da haben wir jetzt auch schon die ersten vielversprechenden Experimente gemacht im letzten Jahr. Ein anderer Punkt ist dann noch Sicherheit, was aber sehr gut aussieht. Also ein Vorteil von der DNA-Origami-Technologie ist, es ist ja wirklich DNA, was wir benutzen. Und nachdem wir die Sequenz relativ beliebig bestimmen können, können wir das so machen, dass da keine Nebenwirkungen irgendwie zu erwarten sind im Körper. Weil das wird dann irgendwann abgebaut, aber ist eben kein giftiges Molekül für den Körper. Und die andere Sache ist die Produktion, dass wir da ein Layout entwickeln, wie können wir das so produzieren, dass eben immer am Ende das Gleiche rauskommt. Ja, das sind so die zwei auch mein Hauptfokus im Moment in die zwei Richtungen, die Entwicklung weiterzutreiben.
Klingt ja auch nach recht großen Aufgaben.
Ja, aber mache ich ja zum Glück nicht alleine. Also wie du schon gesagt hast, braucht man dadurch ein Team. Und wir haben da ein sehr gutes Team von 20 Leuten mit ganz vielen verschiedenen Expertisen, wo ich sehr froh drüber bin.
Bevor wir das Gespräch beenden, habe ich noch drei schnelle Fragen an dich. Wenn du jetzt drüber nachdenkst, du kommst, vielleicht könnte ja in der Promotionsphase gewesen sein, aber kann jetzt auch jetzt im Forschungs- und Gründungsalltag dann sein, wenn du nach Hause kommst abends, so, was darf da nicht fehlen? Du kommst ja aus München, ne? Ich habe jetzt mal so die Klischees weggelassen, aber bist du eher so Typ A, ich mache mir dann so ein schönes Abendbrot, oder bist du eher Typ B, Tiefkühlpizza, oder C, was ganz anderes?
Aber wenn ich Zeit habe, dann koche ich schon auch ganz gern, aber im Moment komme ich heim und dann gibt es vielleicht eine Brotzeit. Aber genau.
Und ist sie dann typisch münchnerisch? Oder ist
meine ehemalige Mitwohnerin, die hat mich immer ausgelacht, dass ich so viel Obatz da gegessen habe. Okay. Also dementsprechend könnte man schon sagen, dass es auch eine Münchner Komponente hat, ja.
Okay, ich lebe jetzt in Berlin, komme ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen. Das ist ein Brotaufstrich, ne, wirklich?
Obatz, da ist so eine Mischung aus verschiedenen Käsen, aber ja, es ist ein Käsebrotaufstrich, wenn man so
okay. Du darfst in der Zeit reisen und einen Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin deiner Wahl treffen. Für wen würdest du dich entscheiden?
Ja, finde ich nicht so einfach. Vielleicht sind es Kasper und Klug. Das sind zwei Forscher aus den 1950er, 1960er Jahren, die ersten waren, die so Virusstrukturen sich angeschaut haben. Also die haben mit Hilfe von Elektronenmikroskopie das erste Mal versucht zu verstehen, wie sehen denn Viren überhaupt aus? Also Anfang vom 20. Jahrhundert wusste man noch überhaupt nicht, dass es Viren gibt. Da wusste man schon, es gibt irgendwie was sehr Kleines, was Krankheiten verursacht. Aber dass das Viren sind, wusste man tatsächlich nicht. Und das ist dann alles erst im 20. Jahrhundert entstanden. Und Kasper und Klug waren eben in den 50er, 60er Jahren die dann wirklich sich die Struktur von so Viren angeschaut haben und haben da auch eine Theorie dahinter entwickelt, die wir dann benutzt haben, um unsere künstlichen Schalen zu bauen.
Wäre ganz cool, wenn du ihnen dann erzählen könntest, was ihr eigentlich geschafft habt, ne?
Ja, also der eine von beiden ist, glaube ich, vor 2 oder 3 Jahren erst gestorben. Also vielleicht hat er es noch mitbekommen, dass wir künstliche Viren auch gebaut haben.
Okay, interessant. Und wärst du nicht Physiker oder Biophysiker geworden, was glaubst du, wärst du vielleicht heute von Beruf?
Also das habe ich ja ganz am Anfang schon gesagt. Ich finde, also mir hat Mathe schon immer sehr viel Spaß gemacht. Dementsprechend war ein Mathematikstudium durchaus auch auf meiner Liste. Aber das ist jetzt nicht so viel anders wie zu dem, was ich jetzt mache. Aber irgendwas mit Mathe wäre bestimmt dabei gewesen.
Mhm. Ja, aber ist ja okay. Manchmal hat man ja sehr naheliegende Berufsideen und weiß dann ja auch nicht, wo man landet. Aber ist auf jeden Fall interessant, dass du dann bei der Mathematik vielleicht geblieben wärst. Christian, ich sag ganz herzlichen Dank für deine Zeit und die Einblicke von dir, sowohl in die Virenfalle als auch in deinen Gründeralltag. Und freue mich, dass du Zeit für uns hattest.
Ja, auch vielen Dank an dich. Hat viel Spaß gemacht.
Das war die Folge Listen to Wissen mit Biophysiker Dr. Christian Siegel. In der nächsten Folge spreche ich mit der Juristin Dr. Samira Akbarian darüber, ob ziviler Ungehorsam unserer Demokratie guttun kann. Was hat das mit unserer Verfassung zu tun und wie unterscheiden sich die Blockaden der letzten Generation von den Bauernprotesten? Das erfahrt ihr beim nächsten Mal. Wenn ihr automatisch benachrichtigt werden wollt, sobald eine neue Folge verfügbar ist, dann abonniert Listen to Wissen einfach in eurer Podcast-App. Außerdem freuen wir uns sehr, wenn ihr den Podcast mit 5 Sternen bewertet und mit Personen teilt, die ihn ebenfalls unbedingt hören sollen. Feedback könnt ihr jederzeit per Mail senden an dsp@körber-stiftung.de und Körber wird dabei mit OE geschrieben. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, ciao. Listen to Wissen ist ein Podcast der Körber Stiftung. Redaktion Nina Ritter, Isabel Rogge und Friederike Schneider mit Unterstützung von Leonie Lichtentäler. Produktion Isabel Rogge und Silvia Klaus.